Also herzlich willkommen zu diesem etwas abstrusen Thema Unterscheidungen der Geister. Geht es ein Stück um ein Charisma auch oder Charismen. Als ich meiner Frau angekündigt habe, dass ich dieses Thema vorbereite oder halte, da meinte sie ganz trocken, na entweder man hat's oder man hat's nicht, was willst du denn dazu sagen? Und damit hat sie recht, wie fast immer. Aber da ich nochmal Pfarrer bin und auch ein kleiner Theologe, sage ich trotzdem was dazu. Und vielleicht ist manches auch trotzdem hilfreich. Wir reden ja über etwas sehr Seltsames oder sehr Seltenes auch und sehr Herausforderndes. Und heute verpönt es. Man darf das ja gar nicht mehr unterscheiden. Und zugleich aber rede ich über etwas sehr Notwendiges, nämlich die Geisterunterscheidung oder Unterscheidung der Geister. Und da muss ich gleich mit einer Enttäuschung beginnen. Das Charisma der Unterscheidung der Geister gibt es in der Bibel nicht. Das steht nirgendwo drin. Was 1. Korinther 12, Vers 10 nennt, sind Unterscheidungen der Geister, zweimal Plural. Oder Trennungen, Teilungen, Beurteilungen von Geistern, unterscheidende Beurteilungen der Geister, Beurteilungen durch Urteilungen der Geister. Und dieser Plural zeigt, dass wir es offensichtlich mit einem ganzen Gabenpaket zu tun haben, nicht nur mit einer Gabe. Derselbe Plural steht übrigens auch bei den Gnadengaben der Heilungen. Die meisten Übersetzungen bringen das nicht. Ich halte es aber für bedeutsam. Es gibt nicht nur eine Heilungsgabe, sondern eine Vielfalt an Gaben, die Heilung bewirken. So wie es auch eine Vielfalt von Ärzten gibt. Es gibt Gynäkologen und Zahnärzte und was weiß ich was, Orthopäden, keine Ahnung was noch. Da gibt es also Spezialisierung. Ich denke, dass das im geistlichen Bereich ganz ähnlich ist. Und das ist also hier auch so Unterscheidungen der Geister, sagt der Urtext. Unterscheidungen der Geister. Welche Geister kommen denn da in Frage? Göttliche Geister, lichtvolle Geister, reine Geister, Engel der verschiedenen Art, menschliche Geister, von lebenden Menschen, von Verstorbenen, von Toten. Gibt es vielleicht auch Geister von Tieren? Oder nur welche, die Tiere bewohnen? Die Bibel hat gar kein Interesse daran, darüber systematisch zu lehren, weil das Interesse Gott gilt und nicht diesem ganzen Zeug. Geister, dann gibt es auch dämonische Geister und böse Geister, unreine Geister. Es scheint allerhand zu geben, wo Unterscheidung notwendig und geboten ist. Dazu gehört auch die Frage, kommt etwas überhaupt aus einem Geist oder kommt es aus der Seele oder aus dem, was die Bibel Fleisch nennt oder aus dem Körper? Wenn es um diesen ganzen Bereich geht, Beurteilungen von menschlichen Geistern und Seelen, dann gehört dazu auch etwas, was wir bei Jesus sehen. Er wusste sofort, was die Leute dachten und was im Menschen war, heißt es manchmal. Das erinnert an eine Gabe, die in der orthodoxen Kirche heimisch ist und dort die Gabe der Herzensschau genannt wird und die es auch in unseren Bereichen manchmal gibt, also sehr selten. Auch das würde in den Bereich der Unterscheidungsgaben hineingehören, meiner Ansicht nach. Aber es gibt eben nicht nur diese speziellen Gaben, dass man direkt ein Charisma hat zur Unterscheidung. Es gibt dort viel mehr auf diesem Gebiet. Im 1. Korinther 2 lesen wir, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit, er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Da haben wir wieder diese Ausdrücke, geistlich gerichtet, geistlich unterschieden, geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles, wird doch selber von niemandem beurteilt. Und schließlich spricht Hebräer 5,14 zwar nicht von einem Charisma, aber von einer, ich übersetze es mal ausführlich, durch Übung und ständige Gewöhnung geschulten geistigen Sinnesorganen zur Unterscheidung oder Durchrichtung, Durchurteilung sowohl des Guten und Schönen als auch des Bösen und Schlechten. Also es gibt geübte oder es gibt ein geschultes geistliches Sinnesorgan, das durch Übung, dass man üben kann, wie man einen Muskel trainiert, wo man mit der Zeit lernt, gewisse Dinge zu unterscheiden. Das ist nicht das Charisma, aber etwas, was jeder Christ eigentlich haben sollte. Und hier gehen also Dinge auch ineinander über, wie sonst auch von einem ganz, ich sag mal, Beurteilung, Unterscheidungsvermögen, was jeder Christ haben sollte, was er auch trainieren sollte und dass er hineinwachsen sollte. Und jeder reife Christ sollte etwas davon haben, von diesem geistlichen Beurteilungsvermögen. Das setzt die Bibel eigentlich voraus. Und dann gibt es eben welche, die ein spezielles Charisma dafür haben, das noch über das hinausgeht, was bei jedem Christ eigentlich normal sein sollte. Von da ein ganzes weites Feld. Und ich denke, es ist gut, dass wir uns damit einmal ausführlicher beschäftigen. Womit? Ich sage mit Unterscheidung. Und das ist umstritten. Heute mehr denn je darf man das überhaupt unterscheiden. Das ist doch Diskriminierung. Und genau das ist es. Dazu ein bisschen Wortkunde. Discriminare bedeutet im Lateinischen abtrennen. Das kommt von discrimen, das Scheidende, die Scheidelinie, Unterschied, Entscheidung. Und das Verb wäre discerno, absondern, trennen, unterscheiden, entscheiden. Und dieses Wort diskriminieren, unterscheiden, discriminare, hat im Laufe der Geschichte eine Bedeutungsverschlechterung erfahren. Das gibt es bei manchen Verben, die früher völlig neutral oder positiv waren, sind heute negativ. Wenn ich heute vom Weib rede, ist es negativ. Früher war das ganz normal und nichts Ehrenrühriges. Dort auch. Bei uns hat sich diese Bedeutungsverschlechterung fortgesetzt und wird heute so ein Extrem getrieben, dass heute schon jedes Unterscheiden im Verdacht steht, böse zu sein. Wir kommen langsam sozusagen dahin, dass jeder, der unterscheidet, diskriminiert wird. Geht gar nicht. Das lateinische Discrimen entspricht dem griechischen Krino, scheiden, sichten, sondern, trennen, ordnen, unterscheiden, aussondern, auswählen, nach der Auswahl bestimmen, urteilen, beurteilen, richterlich urteilen, richterlich entscheiden, richten, oder schlichten, auch anklagen, verklagen, verurteilen. Das Substantiv heißt Krise, da hören wir gleich Krise. Das ist richtig. Krise ist für uns eine schwierige Lage oder Situation. Aber ursprünglich bedeutet Krise einfach Scheidung, Trennung, auch Entscheidung und Unterscheidung. Und von daher dann auch Beurteilung, Untersuchung, Ermittlung, richterliche Entscheidung oder Untersuchung, der gerichtliche Prozess, Urteil, Urteilsspruch, Verurteilung oder Urteil, Gerichtshof, Gericht, Recht, Gerechtigkeit, Strafe. Bei uns im Deutschen war Krise zunächst ein Fachwort der Medizin. Und wer in diesem Bereich arbeitet, weiß, dass es heute noch so ist. Die Krise ist der entscheidende Punkt der Krankheit, wo es jetzt entweder gut wird oder sich verschlechtert. So der Scheitelpunkt und entweder kommt jetzt die Heilung oder der Patient stirbt. Das ist die Krise. Dann gibt es im Griechischen noch dieses Wort Diakrisis. Dia heißt durch, wir kennen auch das Dia, wo man durchschaut oder das Licht durchgeht. Und dieses Wort steht hier, Diakrisis, 1. Korinther 12, 10. Diakrisis, Diakrisis, Plural, durch Unterscheidungen, genaue Unterscheidungen, Trennungen, Beurteilungen der Geister. Dass da Geister auseinandergehalten werden, voneinander geschieden werden und man sortiert, womit man es zu tun hat. Das ist biblisch und das ist absolut notwendig gegen alle Diskriminierungs- und Antidiskriminierungspolemik und alle Diskriminierungsunterstellungen. Wir haben zu unterscheiden, aber nicht zu richten. Das ist ein Unterschied. Wir haben zu beurteilen, aber nicht zu verurteilen. Gott wird richten. Aber er wird uns auch verurteilen, wenn wir bestimmte Dinge nicht auseinanderhalten und unterscheiden. Das finden wir in der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite. Warum muss unterschieden werden? Ich bringe jetzt eine ganze Menge Theorie. Aber ich halte das für notwendig, dass wir ein gewisses Grundverständnis haben. Und ich denke, auch in diesen Vorbemerkungen lernen wir schon ziemlich viel über das, was wir dann auch beim Charisma der Unterscheidung brauchen. Oder dass wir hineinwachsen und das üben zu unterscheiden. Warum muss überhaupt unterschieden werden? Zunächst mal, weil Gott unterscheidet. Es ist Gottes Wesen zu unterscheiden. Und die Schöpfung, erste Seite der Bibel, erste Verse, bedeutet im Wesentlichen, es wird unterschieden. Schöpfung ist im Wesentlichen Unterscheidung. Ich kann die ganze Schöpfungsgeschichte als Unterscheidungsgeschichte sehen, dass erst etwas alles ein Topf ist und dann geht das immer mehr auseinander, wird immer mehr geschieden und unterschieden und differenziert sich immer weiter auseinander. Das ist Schöpfung. Das ist Wesen der Schöpfung. Erst war Wüste, erst war Chaos, Durcheinander. Dann spricht Gott sein Wort hinein in der Kraft des Geistes und die Dinge trennen sich, sie differenzieren sich und es werden Unterscheidungen getroffen. Licht, Finsternis, Tag, Nacht. Eine Feste, die zwischen den Wassern scheidet. Wasser, Land. Lebewesen, die Gott schafft, jedes nach seiner Art unterschieden voneinander. Da steht 10-mal im Schöpfungsbericht, jedes nach seiner Art. Das scheint wichtig zu sein. Die Bibel schwätzt nicht, wenn sie das ständig wieder sagt, jedes nach seiner Art unterschieden, in Klammern, hat das was zu bedeuten, dann ist das entscheidend wichtig. Der Mensch am selben Tag wie die Landtiere geschaffen, aus demselben Material, das verbindet uns mit ihnen, und doch unterschieden, nur er im Bilde Gottes geschaffen, ein Riesenunterschied. Also nicht nur veredelter Affe, der Parfüm nimmt, sondern Gottes Abbild, obwohl selbe Material, selber Tag, also uns verbindet auch viel, ja, aber unterschieden. Und auch der Mensch wird wieder unterschieden, darf man heute gar nicht mehr sagen, zwischen männlich und weiblich. In meiner Bibel steht es doch. Gott unterscheidet von Anfang an und immer. Gott unterscheidet immer zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse, zwischen Wahr und Falsch, zwischen Rein und Unrein, zwischen Heilig und Profan. Und nicht zu unterscheiden wäre Rücknahme der Schöpfung. Und das ist das Werk des Durcheinanderbringers, des Teufels, dazu komme ich dann nochmal. Warum muss unterschieden werden? Erstens, weil Gott unterscheidet, zweitens, sein Sohn macht es genauso. Jesus, Gottes Sohn, unterscheidet. Es würde sich lohnen, die Evangelien, von mir aus mal nur das Matthäus-Evangelium, da wird es besonders deutlich, unter diesem einen Aspekt zu lesen, herausfinden, wo und wie und was Jesus unterscheidet. Da finden wir eine ganze Menge. Er unterscheidet zwischen Theorie und Praxis. Im Manuskript, wer das nachlesen will, hat dort die Bibelstellen dazu. Zwischen Außen und Innen. Er unterscheidet, was vor Gott getan werden soll, was vor Menschen getan werden soll. Jesus unterscheidet zwischen menschlicher, frommer Tradition und Gottes Wort. Trennt da sehr scharf. Er unterscheidet, was vor Gott groß und hoch ist und was vor Menschen groß und hochgestellt ist. Das ist völlig gegensätzlich, offensichtlich. Er unterscheidet zwischen Haupt- und Nebensachen. Er unterscheidet, ob etwas von Gott oder vom Teufel inspiriert ist, ob jemand von oben oder von unten her ist, wo er seine geistliche Herkunft her hat. Er unterscheidet zwischen wahren und falschen Propheten, zwischen Kindern des Lichts und Kindern der Welt. Er hat unreine oder böse Geister und Dämonen sofort identifiziert, erkannt, unterschieden und so weiter und so weiter und so weiter. Auch der Heilige Geist unterscheidet. Er hat, oder Hebräer 4,12 steht, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Da sind wir schon beim Wort Gottes, was der Heilige Geist benutzt. Der Heilige Geist hat ein Schwert, Schwert des Geistes. Und das ist dieses Wort, da werden Dinge geschieden und getrennt. Und das nächste war jetzt schon, Gottes Wort scheidet. Wenn Gott scheidet und folgerichtig Jesus unterscheidet, der Heilige Geist unterscheidet und Gottes Wort unterscheidet, dann müssen auch wir unterscheiden und zur Unterscheidung helfen. Das versuche ich gerade. Es ist also unser Auftrag, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir mit Gott leben, wenn wir Jesus ähnlich sein wollen, wenn wir mit Gott eins sein wollen, dass wir unterscheiden und prüfen. In Bezug auf die Priester heißt es in 3. Mose 10, ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist. Oder Hesekiel 44, und sie sollen mein Volk lehren, dass es zu unterscheiden wisse zwischen Heiligem und Unheiligem, zwischen Reinem und Unreinem. Und diesen Auftrag, im Neuen Testament sind ja alle Priester, gibt gewisse Stellen, die das sagen, haben also jetzt alle Gläubigen den Auftrag zu unterscheiden und zu prüfen. Einmal sollen falsche Propheten gemieden werden und erstmal unterschieden werden, sagt Jesus, sagen auch die Briefe, sagt, erkennt sie an den Früchten, daran könnt ihr sie unterscheiden. Prophetien sind zu prüfen, prüft alles, das Gute behaltet. Eine Weissage, Prophezei, die anderen sollen dasitzen und beurteilen. Die Apostel sind zu prüfen. Der Auferstandene macht einer Gemeinde ein Kompliment und sagt, du hast die geprüft, die vorgeben, Apostel zu sein und sind es nicht und hast sie erkannt, das ist gut. Ja, sind zu prüfen, jemand, der sich Apostel nennt oder so genannt wird, ist er das? Das haben wir nicht einfach zu übernehmen, zu glauben, sondern zu prüfen. Und so kritisiert Gott folgerichtig die, die nicht unterscheiden oder wo etwas durcheinander gebracht wird. Hesekiel 22, die Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied und lehren nicht, was rein oder unrein ist. Und vor meinen Sabbaten schließen sie die Augen. So werde ich unter ihnen entheiligt. Oder Jesaja 5,20, ein Wort, das meines Erachtens ziemlich aktuell ist. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen. Und die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen, die also diese Dinge durcheinander bringen, ins Gegenteil verkehren. Oder Offenbarung 2,20, ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das Prinzip der Vermischung ist ein teuflisches. Und deshalb ist nicht zu unterscheiden teuflisch. Ich begründe das. Teufel heißt griechisch Diabolos. Das heißt wörtlich der Durcheinanderbringer, der Durcheinanderwerfer. Das Wesen Gottes ist es zu unterscheiden. Und das Wesen des Teufels ist es, durcheinander zu bringen. Er tut immer das Gegenteil von Gott. Der Teufel ist nicht so dumm in aller Regel, dass er nur lügt. In der Regel vermischt er die Dinge. Er kommt also nicht nur rein böse, sondern gut und böse. Er wird nie nur lügen, sondern er mischt Wahrheit und Lüge. Es gibt dieses Sprichwort, wenn der Teufel einen Zug Lügen in die Welt bringen will, dann spannt er eine Lokomotive mit Wahrheit davor. Er vermischt Licht und Finsternis. Er stellt sich, verstellt sich und erscheint als Engel des Lichts, sagt Paulus. Er bringt Durcheinander, Konfusion. Das ist sein Wesen. Das Vermischen, Durcheinanderbringen. Und wer wach ist, der merkt, wir leben in einer Zeit, wo man nicht mehr unterscheiden darf. Alle haben Recht, jeder auf seine Weise. Alles ist relativ, alles gleichberechtigt, jede Religion, jede sexuelle Praxis und Orientierung, jeder Lebensstil. Dann sagt man, alles, was eint und zusammenführt, ist gut. Alles, was trennt, was unterscheidet, was scheidet und spaltet, ist schlecht. Das ist Sünde, sagt man vielleicht in unseren Kreisen. Es geht nur noch um Toleranz, am besten mit Doppel-L, Toleranz. Es ist toll, alles stehen und gelten zu lassen. Man kann das probieren, die Leute werden toll oder tollwütig. Die Welt probt den Aufstand, wenn einer mal sagt, das ist die Wahrheit und das gilt und das ist verkehrt. Oh, da geht was los. Und daran merken wir, wir leben in einer dämonisch aufgeladenen Zeit. Teuflisch verseucht. Es wird alles immer mehr durcheinander gebracht und vermischt, im Großen wie im Kleinen. Ich könnte das jetzt stundenlang ausführen, spare ich mir. Das große Ziel ist, aus diesem babylonischen Gewirr eine Einheit zu schaffen. Endlich. Der Plan ist ja schon uralt. Den gibt es seit einem gewissen Turmbau, seit 1. Mose 11. Seitdem gibt es diesen Versuch immer wieder in neuen Varianten. In Offenbarung 13 und dann 17 und 18 sehen wir, wie dieser Versuch, die Einheit weltweit zu schaffen, verwirklicht wird. Wir scheinen kurz davor zu stehen. Und diese Einheit hat etwas sehr Anziehendes. Es ist sehr gut. Weil allein diese Einheit in Aussicht stellt oder es möglich zu machen scheint, die großen Probleme der Welt endlich zu lösen. Also es kann niemand, auch kein Land mehr selber die Dinge lösen. Es hängt alles zu sehr zusammen. Es ist eine Einheit, die nötig ist, um Frieden und Gerechtigkeit zu bringen, um die Schöpfung zu bewahren, um das Weltklima zu retten. Aber es ist eben eine Einheit, in der der Teufel als Fürst dieser Welt regiert durch den Antichristen mit seinem Lügenpropheten. Das ist also die eine Einheit, die angestrebt wird, vom Anfang der Bibel an. Auch Gott schafft und will eine Einheit. Und er wird über diese Welt sichtbar regieren durch Christus im Heiligen Geist und mit seiner Gemeinde. Aber das geschieht ganz anders. Und doch wieder auch ähnlich, der Turmbau zu Babel und die Geschichte von Pfingsten haben durchaus Parallelen, aber eben auch himmelweite Unterschiede. Ich sag's mal so. Wäre ein extra Thema, es gibt eine Predigt darüber. Von mir kann man nachlesen oder hören. Da merken wir, wie wichtig Unterscheidung ist oder wie zunehmend wichtig Unterscheidung wird, wenn wir nicht in Teufels Küche kommen wollen, buchstäblich. Gott ist ein Gott der Unterscheidung. Und Vermischung hat etwas Dämonisches. Und deshalb ist es unsere Aufgabe zu unterscheiden, nicht nur, aber auch. Das war jetzt zuletzt ein Ausflug ins ganz Große, ins Globale. Bis dahin ist Unterscheidung notwendig, dass ich auch das, was in der Welt gerade läuft, einordne vor Gott, von Gottes Wort her. Wo geht das eigentlich hin? Was sind die Quellen? Was sind die Ziele? Und es geht bis hin in unseren Alltag und in unsere Gemeinde hinein und in das Gespräch unter vier Augen, dass wir unterscheiden. Ich sage mal, Seelsorge ist im Wesentlichen Unterscheidung. Wenn jemand kommt mit einem Problem, dass ich mir schaue, wo kommt denn das jetzt her? Welche Stimme meldet denn sich da gerade? Wie ist dieses Denken oder dieses Verhalten einzuordnen? Da muss ich Unterscheidungen treffen. Und ja, wie notwendig das sein kann oder es ist manchmal schwierig, auch wenn Leute gar nicht unterscheiden können. Ich hatte mal einen Elternabend mit Konfirmanden und da melden sich zwei Frauen zu Wort, eine, die ganz kirchendistanziert ist und eine, die in der Mitte ist, die zum Kern der Gemeinde gehört. Und beide schwärmen mir von einem Pfarrer, den ich nicht zufällig kannte, wie cool der ist und wie toll der war, den Jugendlichen und so weiter, als großes Vorbild hingestellt. Und ich musste mich so beherrschen. Oder als Jugendlicher war ich auch von ihm sehr begeistert, bis ich ein Erlebnis dann hatte, wo ich merkte, irgendwas läuft hier völlig schief. Es war ein Mann, der minderjährige Jungs missbraucht hat und der bei der Stasi gearbeitet hat. Und Leute sind begeistert und schwärmen für so einen Mann. Wenn man dort nicht unterscheidet und seine Kinder dorthin gibt, könnte das dramatische Folgen haben. Wenn ich nicht Dinge mitkriege und die Geister unterscheiden kann, was läuft hier? Ja, und es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Er lebt nicht mehr, alles vorbei, aber ich sage nur mal so. Ja? Und mich erschrickt manchmal oder sehr häufig, wie wenig in der Gemeinde überhaupt unterschieden wird. Unterscheidung nennt der Geist Herr. Da scheint es also ganz viele Sachen zu geben, wo unterschieden werden muss. Es gibt wohl auch verschiedenartige Geister und Geistbewegungen, zwischen denen unterschieden werden muss. Ich bin immer noch so bei der Theorie, aber ich denke, wir lernen da auch nebenbei so ein paar Dinge, worum es geht, was man unterscheiden muss, auch was Charismen angeht oder Prophetie und Ähnliches. Ich bin also jetzt beim Punkt 3, was und wo muss unterschieden werden. Unterscheidungen zwischen den Geistern. Wenn wir über Unterscheidungen der Geister sprechen, dann muss logischerweise zunächst einmal zwischen Geistern unterschieden werden. Was sind Geister? Nicht Fantasieprodukte, meine ich, sondern Persönlichkeiten mit einem eigenen Willen, mit einem eigenen Wissen, mit eigenen Reaktionen, eigenen Entscheidungen, mit der Fähigkeit zu kommunizieren, aber ohne Körper, ohne physischen Körper. Sie gehören also zur unsichtbaren Welt und Wirklichkeit, wo ich jetzt mal von ausgehe, dass uns das vertraut ist. Dass wenn ich ein Weltbild der Bibel überhaupt nennen will, dann ist es der sie zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt unterscheidet. Zumindest für uns. Für Gott ist das überhaupt kein Unterschied. Da ist das Sichtbare genauso wirklich wie das Unsichtbare. Also er sieht den Unterschied gar nicht, sage ich jetzt mal. Aber für uns gibt es diesen Unterschied zwischen sichtbarer und unsichtbarer Wirklichkeit. Also die gehören zur unsichtbaren Welt für uns. Diese unsichtbare Wirklichkeit ist uns überlegen. Sie wirkt aber in die sichtbare Welt hinein, oft ohne, dass wir es merken. Und das bedeutet, dass verschiedene Geister uns zum Beispiel inspirieren können oder etwas eingeben, dass sie an uns, in uns und durch uns wirken können und sich in verschiedener Weise bemerkbar machen können. Oder auch so wirken, dass wir es nicht merken. Und trotzdem ist es ihr Wirken. Und das sind die Möglichkeiten, die es da gibt oder die wir in der Bibel finden, sehr viel differenzierter, als uns vermutlich bewusst ist oder als wir für möglich und wahr halten. Oft überlesen wir das oder biegen es uns dann zurecht. In der Offenbarung ist zum Beispiel von den 7 Geistern Gottes die Rede. Was ist denn das jetzt? Wir reden nur von einem Heiligen Geist. Was ist denn mit den 7? Theologen biegen das alles zurecht. Es ist bloß einer und 7-fach aufgegliedert, wie auch immer. Bin mir da nicht so sicher. Oder wir lesen von den Geistern der Propheten. Was ist denn das? Ihr menschlicher Geist? Oder haben die einen speziellen Geist, der ihnen zur Prophetie hilft? Lässt sich gar nicht so leicht ermitteln oder sagen. Ganz spannend finde ich 1. Johannes 4. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Jetzt kommt wieder ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist es größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet und die Welt hört sie. Wir sind von Gott und wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Jetzt also von dem Geist in gewohnter Einzahl die Rede, aber eben auch in der Mehrzahl. In der Gemeinde manifestieren sich oder reden offensichtlich mehrere Geister. Nicht alle Geister sind von Gott und sprechen die Wahrheit. Aber hier steht auch nicht, dass nur ein Geist von Gott wäre, sondern sie, die Geister, sind einzeln zu prüfen, ob sie von Gott sind. Das schon mal gelesen. Ich gehe davon aus, dass die unsichtbare Welt sehr vielgestaltig ist. Also wenn unsere sichtbare Erde schon, wenn es auch so viel gibt, ja nur ein schwacher Abklatsch ist von der unsichtbaren Welt, reduzierter Abklatsch, sage ich, oder Abbild, dann denke ich, gibt es in der unsichtbaren Welt noch sehr viel mehr als hier. Das ist meine Theorie. Und wenn es bei uns schon die verschiedenartigsten Lebewesen in verschiedenen Abstufungen gibt, dann wird das in der unsichtbaren Welt erst recht so sein. Die Bibel deutet an, dass es ganze Hierarchien von Engelwesen gibt. Ganz verschiedenartige, kleine, große, auf der Erde, im Himmel, bis hin zu Fürsten und Gewaltigen und Erzengeln und was wir so haben. Wenn es unreine Geister gibt, im Plural, denke ich, gibt es auch reine Geister, verschiedene. Wenn es böse Geister gibt, Plural, der ist uns vertraut, aber dann wäre für mich logisch, dass es auch gute Geister im Plural geben muss. Bei den bösen Geistern gibt es offensichtlich Abstufungen, das sehen wir in der Bibel, was ihre Kraft und ihre Bosheit angeht. Also es gab Dämonen einer Güteklasse oder böse Klasse, die die Jünger nicht austreiben konnten, außer durch Beten und Fasten, aber sind gescheitert
Aber vorher haben die Dämonen locker weggeschickt und ausgetrieben. Das ging alles. Also es gibt da offenbar verschiedene Klassen. Wie bei den Engeln kann man also davon ausgehen, dass es bei den guten und reinen Geistern ebenso auch Abstufungen gibt, was ihre Kraft angeht und auch ihren Grad an Reinheit. Und ich frage jetzt mal ketzerisch, muss es eigentlich bei den Mächten, die für uns unsichtbar sind, nur schwarz und weiß geben? Könnte es auch Abstufungen geben dazwischen? Ich frage nur mal. Ich weiß es nicht, ja, aber Frage darf man ja stellen. Gehört alles entweder nur zum Licht oder zur Finsternis oder gibt es was dazwischen?
Ja, wo feiten soll, dann gibt es es nicht. Wo sollen wir
feiten? Ja. Okay. Und gibt es da nur schwarz-weiß oder gibt es ein bisschen hellweiß und dunkler weiß und ganz tief schwarz und mehr grau? Epheser 3,10. Da lesen wir vom mächtigen Engelwesen, Luther übersetzt Mächte und Gewalten. Und diesen Engelwesen oder Mächten und Gewalten wird durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan. Epheser 3,10. Die Gemeinde tut diesen Himmelsmächten die mannigfaltige Weisheit Gottes kund. Was sind das? Was sind denn das für Mächte? Sind diese Mächte dem Licht- oder dem Finsternisbereich zuzuordnen? Wieso lernen diese Mächte durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kennen? Wieso lernen die das von der Erde her, nicht vom Himmel her? Aber sie wollen es offenbar lernen und sollen es lernen. Was sind das für Mächte? Kann mir das jemand erklären? Wenn wir jetzt Kommentare lesen würden, dann kämen wir wahrscheinlich ganz verschiedene Ergebnisse. Ich weiß es nicht. Das sind jetzt erstmal nur Fragen. Ich denke, dass es eine viel größere Vielfalt gibt, als uns klar ist. Könnte es auch so etwas wie einigermaßen neutrale Geister geben? Ich frage jetzt nur. Könnte es, wie bei den Abstufungen schon angedeutet, auch mehr oder weniger lichtvolle Geister geben, mit mehr oder weniger Einblick und Intelligenz? Also allwissend ist ja nur Gott. Kein Engel, Teufel auch nicht. Und wenn es verschiedene Geister der Propheten oder prüft die Geister, die, ob sie von Gott sind, sind die jetzt alle allwissend und ganz oder gibt es dort auch was so im niederen Bereich? Wenn wir Prophetien hören, ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass es dann durchaus unterschiedliches Niveau gibt, auch eine unterschiedliche Dichte. Also bei manchen hat man den Eindruck, das ist ganz klar vom Himmel, bei anderen ist es auch gut und biblisch, aber eigentlich nicht so aufregend und auch nicht so kraftvoll. Manches ist sehr speziell, manches ist so allgemein, dass man sagt, ja, das kann jeder sagen. Ich frage nur, ich habe jetzt keine Antworten, aber ich frage mal, hängt das nur mit der begrenzten Kapazität des Gefäßes zu tun, also wie der Mensch gerade tickt und wie intelligent er ist, oder? Das ist sicher auch entscheidend, ja, also wie rein ist das Gefäß, wie tickt der Mensch und so weiter, das wird sich sehr oft darüber äußern, sage ich dann nochmal, wie sich Prophetie äußert, aber könnte es auch sein, dass das, was Propheten inspiriert, durchaus von einer unterschiedlichen Dichte und Intelligenz und Helligkeit ist. Ich frage nur mal, könnte das sein? Und könnte man gewisse Dinge so auch erklären? Also könnte es sein, dass das Niveau der Sender, die Prophetien senden, durchaus unterschiedlich ist? Und dass das nicht nur was mit dem Empfänger zu tun hat, was aus dem Menschen rauskommt? Wäre es vielleicht möglich, dass sich auch mal Engel äußern oder mächtige Gott irgendwo auch nah sind, aber nicht der Heilige Geist? Oder wäre es möglich, dass es sich bei manchen Prophetien oder Eindrücken
Geister zu Wort melden, die durchaus von Gott sind, aber nur nicht unmittelbar vom Thron Gottes kommen, so aus der ganz großen Nähe Gottes. Und deshalb bringen sie auch nicht so die höchste Dichte seiner Gegenwart und Helligkeit und Weisheit, sondern ist das ein Stück weniger einfach. Könnte ein Eindruck, eine Inspiration, eine Prophetie auch von einem Engel kommen? Wie unterscheiden wir Geist und Engel, oder ist das dasselbe? Die Pharisäer fragen mal, vielleicht hat ja bei Paulus ein Geist oder ein Engel geredet, die lassen das offen, aber sie haben offenbar Ahnung, dass das beides sein kann. Und wenn sich ein Engel meldet, oder wie nah ist er am Thron Gottes? Es gibt auch welche, die sind mehr auf der Erde, und manche sind ganz oben dran, die trauen sich gar nicht Gott anzuschauen, die haben die Flügel vor den Augen und, oder vor dem Gesicht und so. Also wo kommt er her? Was bringt er? Wie viel bringt er vom Himmel mit? Wie viel Herrlichkeit? Wie viel Licht? Könnte es da Unterschiede geben? Ich werde noch ketzerischer. Könnte es auch sein, dass an Vertreter der Wolke der Zeugen, die die Bibel nennt, also ein verstorbener Christ, ein Heiliger, mal uns beisteht und uns was wissen lässt. Ich rede jetzt keinem Spiritismus das Wort, ja, dass wir uns bitte klar verstehen. Oder ist das zu katholisch, wenn ich sowas sage, und deshalb schon verwerflich, obwohl es durchaus biblische Hinweise gibt auf die Wolke der Zeugen und dass das eine Wirklichkeit ist, und vielleicht dienen die uns auch irgendwie, die himmlische Gemeinde, dass die hier mithilft und uns mal einen Tipp gibt, du guck mal dahin. Ich weiß es, ich frage nur, ich persönlich denke, dass die katholische Kirche es hier übertreibt und ihre Grenzen auch überschreitet, also dass Dinge tut, die ich nicht für biblisch halte, dass wir Protestanten aber dort etwas blind sind auf diesem Ding und da zu wenig wissen. Das ist mein Eindruck. Ich frage nochmal, ja? Müsst ihr jetzt nicht übernehmen von mir. Wer redet in den Prophetien oder in dem, was wir im Herzen hören? Ist das ein Geist, der von Gott kommt, der Jesus Christus auch untertan ist und ihn bekennt, oder redet immer der eine Heilige Geist? Prüft die Geister, ob sie von Gott sind? Ich frage das nur mal, ja? Ich möchte es mal im Raum stellen und möchte mal, lest mal in der Bibel genau, was da steht. Ich denke, es gibt da mehrere Möglichkeiten, und mir macht sich so manches verständlich, was da so im Leib Christi alles unterwegs ist und läuft. Und dann gibt es ja noch sowas wie religiöse und fromme Geister. Und diese Geister sind in unseren Gemeinden bis in die frömmsten und charismatischsten Kreise hinein reichlich vorhanden. Und die sind vom Heiligen Geist keineswegs leicht zu unterscheiden. Keineswegs. Das ist sich sehr ähnlich. Sehr ähnlich. Obwohl ich immer sage, das Religiöse ist der Feind des Geistlichen. Man muss hier unterscheiden. Und ganz viele schlimme Dinge passieren, weil wir hier nicht unterscheiden. Und weil wir bei allem Frommen denken, dass es von Gott ist. Wenn wir einen Blick in den Himmel werfen, den himmlischen Hofstaat, da versammelt Gott so seine himmlische Armee und seinen Geheimdienst und alles, dann entdecken wir in 1. Könige 22, da hält Gott eine Beratung ab über den weiteren Weg von König Ahab. Den will Gott jetzt ins Jenseits befördern, hat genug dort unten Böses gemacht. Deshalb fragt Gott, wer von den Geistern, die vor ihm sind, das jetzt besorgen will. Und da gibt es eine Beratung, ein bisschen Diskussion. Dann trat ein Geist hervor und sagt, ich will ein Lügengeist im Munde aller Propheten Ahabs sein. Und das läuft dann auch so. Was ist denn das jetzt? Ist der immer ein Lügengeist, der vor Gott ist? Oder spielt er jetzt mal diese Rolle nur, um die Leute zu verführen, und ist es sonst nicht? Ist er also finster, dieser Geist, der den Auftrag Gottes besorgt, oder gehört er in den Lichtbereich? Wo gehört er denn hin? Oder ist es eine neutrale himmlische Macht, aber die gibt es ja vielleicht nicht? Jüdische Auslegung sagt, eine jüdische Auslegung ist der Geist von Naboth, den die Isabel hat umbringen lassen, damit der Ahab den Weinberg von ihm kriegt. Das ist der Totengeist zum Naboth, der das besorgt hat als so Racheaktion.
Das glaube ich persönlich nicht, dass ein Totengeist das so kann, aber eine jüdische Deutung. Und wie geht das, dass dieser eine Geist sich so verteilt, dass er durch 400 Leute gleichzeitig redet? Was läuft hier eigentlich? Kann mir das jemand ganz sicher sagen, was das für eine Sorte Geist ist? Also ich weiß es nicht. Ich will nochmal sagen, dass es offensichtlich sehr differenziert ist oder dass es da vieles gibt in der unsichtbaren Welt. Und die Unterscheidung geht dann noch weiter, auch bei Geistern. Wir haben jetzt nur über nichtmenschliche Geister gesprochen. Aber auch wir Menschen haben einen Geist oder eine Dimension in uns ist der Geist. Ja, Leib, Seele, Geist. Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Oder der Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, Gottes Geist und unser Geist arbeiten zusammen. Aber sie sind zu unterscheiden. Und diese Unterscheidung ist alles andere als einfach. Und es gibt einige Bibelstellen, wo gar nicht klar ist, und sich die Theologen bis heute streiten, redet Paulus vom Heiligen Geist oder vom Geist des Menschen? Ich kann das jetzt nicht vertiefen, es gibt eine Arbeit von mir, wo man das lesen kann, ein bisschen noch. Es kann also etwas aus unserem Geist kommen oder vom Geist Gottes und das ist nicht identisch. Unser Geist ist die Schnittstelle für Gottes Geist, also wo das reinkommt, das ist klar. Es kann in geistlichen Kämpfen, Auseinandersetzungen dazu kommen, dass man nicht nur mit Dämonen zu kämpfen hat, sondern tatsächlich mit Geistern von Menschen. Und zwar entweder von lebenden Menschen, also ich sage jetzt mal Satanisten, Okkultisten, die ihren Körper verlassen können und einem dann mit ihrem Geist begegnen und einen bekämpfen. Das ist sehr viel härter, als wenn Dämonen kommen, weil diese Menschengeister keinen Respekt vor dem Namen Jesus haben, die Dämonen schon. Also das sind gewaltige Dinge, die da laufen können. Oder Geister Verstorbener. Ich kann das jetzt nicht weiter vertiefen, wollte es nur mal erwähnt haben, auch das gibt es und auch damit kann man zu tun haben. Und damit hängt zusammen, es ist notwendig, zwischen toten Geistern oder Seelen verstorbener Geistern und Dämonen zu unterscheiden. Da sollte man unterschiedlich mit umgehen. Ja? Dämonen muss ich wegschicken mit toten Geistern, die sollen auch nicht hier bleiben, aber da muss ich was anderes unternehmen. Und da braucht es in der Regel die Gabe der Geisterunterscheidung, um zu erkennen, womit habe ich es denn jetzt zu tun? Was äußert sich hier? Was wirkt hier? Was ist hier präsent? Was sorgt für diese Atmosphäre? Was stört hier? Oder was ist hier los? Das werde ich durch den Verstand allein und durch Schulung nicht rauskriegen. Dort brauche ich tatsächlich dieses Charisma und diesen geistlichen Blick, um unterscheiden zu können. Also Geister können von Gott kommen. Die Frage ist, ob sie auch mehr oder weniger neutral sein können. Ich lasse das mal offen. Sie können dämonischer Natur sein, sie können menschlicher Natur sein. Das alles gibt es natürlich noch in Abstufungen, denke ich, an Kraft und an Rang und Namen und so. Also, Unterscheidung von Geistern waren wir jetzt. Zweitens, Unterscheidung zwischen Seele und Geist. Die Bibel sagt, habe ich schon mal zitiert, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Muss also zwischen Seele und Geist unterschieden werden. Das ist ein sehr wichtiges, umfassendes Thema. Ich kann das jetzt nur andeuten. Wir haben eine körperliche Dimension, wir haben eine seelische Dimension oder eine Seele. Solange wir auf dieser Erde leben, ist sie ganz eng mit dem Körper verbunden. Die Seele kann aber auch unabhängig vom Körper existieren. Spätestens nach dem Tod werden wir das merken. Der Bereich der Seele umfasst Verstand, Wille und Gefühl. Unsere höchste Dimension wäre der Geist. Der muss durch den Geist Gottes erstmal erweckt werden, dass er ins Leben kommt, richtig funktioniert. Und dann ist er das Kommunikationsorgan mit Gott, sozusagen die Schnittstelle beim Computer zu Gott hin und zu seinem Geist und zur himmlischen Welt. So, unser Geist bekommt die Dinge vom Geist Gottes. Dann gibt er sie an die Seele weiter. Die findet Worte oder Bilder dafür. Und da mengt sich unser Verständnis schon rein in auch unsere Gefühle und auch unsere vergangenen Erfahrungen. Und das läuft dann im Gehirn, also schon körperlich. Und dann machen wir den Mund auf und reden darüber. Oder nehmen den Stift oder den Computer und schreiben es auf. Merken wir, was das für ein Prozess ist. Es kommt was vom Geist. Unsere Seele muss das aufnehmen und verarbeiten. Da passiert schon einiges an Vermischung oder wir haben nur bestimmte Register, denen wir überhaupt klingen, oder wir sehen nur bestimmte Farben und haben unsere Erfahrungen und dann geht das nochmal in den Körper rein und dann drücken wir es irgendwie aus. Merken wir, dass da nicht mehr nur Geist Gottes rauskommt. Wenn so ein Weg zurückgelegt ist. Andersherum, wir nehmen durch unsere körperlichen Sinne, durch die Augen oder so Dinge wahr. Die Seele filtert das, bewertet das, verbindet das mit anderem und dann hat auch der Geist dazu eine Sicht. Dann sehen wir mit unseren natürlichen Augen was in den Augen der anderen und wir sehen doch in den Augen des anderen was völlig anderes noch, ein Licht oder eine Dunkelheit, was eigentlich nicht mehr physisch ist, aber es läuft natürlich durch unseren Körper und läuft durch unsere Seele durch zum Geist oder so. Merken wir auch, dass das Prozesse sind, wo auch Dinge sich reinmischen können wieder. Wir können über die Seele wie auch über den Geist Dinge intuitiv wahrnehmen. Und das ist nicht zu verachten, das ist oft treffsicherer und schneller, als bis der Verstand das nachbuchstabiert hat. Aber die Intuition zwischen Seele und Geist zu unterscheiden, ist alles andere als einfach. Der Geist ist, wie gesagt, unser Kommunikationsorgan mit Gott. Wir sollen ihn zum Beispiel im Geist und der Wahrheit anbeten. Das bedeutet, vom Geist geleitet beten. Tatsache ist, dass viele, wenn nicht die meisten, auf der Ebene der Seele beten. Von der Seele geleitet beten. Viele Gebetsgemeinschaften sind rein seelischer Natur. Manchen fällt das gar nicht auf oder vielen. Aber wer ein bisschen Unterscheidungsgabe hat oder ein geistliches Gespür, der merkt es sofort, dass ein Gebet oder Gebetsgemeinschaft rein seelisch ist und er wird darunter leiden. Und es wird ihn aufbauen, wenn tatsächlich mal im Geist gebetet wird oder wenn eine Gebetsgemeinschaft tatsächlich vom Geist Gottes geleitet wird und dann so auch etwas aufgebaut wird von Gott her im Gebet. Und ein Problem ist, dass weithin die Funktionen des Geistes von der Seele erstmal übernommen worden sind. Dann haben wir den Glauben und Gebete auf rein seelischer Ebene und es gibt sehr fromme Seelen. Und trotzdem ist der Geist etwas anderes noch. Der Geist sollte auch Sitz des Gewissens sein, aber in der Praxis wird unser Gewissen häufig von der Seele gesteuert und deswegen kann unser Gewissen auch falsch programmiert sein. Es kann überempfindlich sein, dass wir Skrupel haben, bei sonst was für Kleinigkeiten Gewissensbisse kriegen und es kann schwerfällig sein wie eine Viehwaage, was nur bei den schwersten Brocken anschlägt oder gar nicht. Und jemand, der in der Seelsorge mit Gewissensnöten von Menschen zu tun hat, muss hier unterscheiden können, was ist mit diesem Gewissen jetzt? Ist das seelisch? Ist das von Gott her erleuchtet? Oder ist hier was falsch programmiert auch oder geprägt? Ich muss das unterscheiden können zwischen Seele und Geist. Dritte wäre Unterscheidung zwischen Fleisch und Geist. Das ist ein weites Thema auch, Galaterbrief empfehle ich da zu lesen oder Römer 8. Fleisch ist nicht nur das, was der Fleischer verkauft, auch nicht nur der Körper.